SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute.
Mit Armin Hering. 2 Wochen ist es jetzt her, seit eine dort beispiellose Flut Zehntausende von Menschen an der Ahr und anderen Flüssen in der Eifel und im Rheinland in einen Schockzustand versetzt hat. Eine Katastrophe, nach der bis jetzt 175 Tote geborgen worden sind. Viele hätten womöglich gerettet werden können, wenn Warnungen ernst genommen worden wären. Dem Politikmagazin Monitor liegt ein Handbuch des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe aus dem Jahre 2015 vor. Schon damals warnten Fachleute vor einer drohenden Katastrophe auch an Flüssen wie der Ahr. SWR1-Reporter Nikolaus Steiner.
In Sinzig liegen immer noch große Trümmerberge an dem Haus, an dem sich wohl eine der größten Tragödien der Flugkatastrophe ereignete. 12 Menschen starben hier in einer Einrichtung für behinderte Menschen, weil ihr Wohnheim nicht rechtzeitig evakuiert wurde. Ulrich Martin wohnt direkt gegenüber. Er erinnert sich an die dramatischen Stunden.
Und danach war die Feuerwehr im Grunde auch hilflos, weil das Wasser da noch stand. Die konnten die Tür nicht öffnen und mussten warten, bis das Wasser abgesunken war, um dann die Leichen zu bergen.
Es gab zwar Warnungen, aber offenbar wurde zu spät reagiert. Die Rettungskräfte vor Ort sehen sich oft zu Unrecht an den Pranger gestellt. Ein Mann der Freiwilligen Feuerwehr aus Sinzig schreibt an das ARD-Magazin Monitor.
Wir Rettungskräfte fühlen uns oft alleingelassen. Gerade wenn es um Evakuierungen geht, müssen die Entscheidungen von oben getroffen werden, von spezialisierten Fachleuten. Sowas kann man nicht einer kleinen Feuerwehr vor Ort aufbürden.
Alleingelassen vor Ort. Das Problem: Deutschland ist ein Flickenteppich, was Meldeketten, Verantwortlichkeiten und Entscheidungskompetenzen angeht. Hinzu kommt, dass die Informationslage offenbar unzureichend ist. Zum Beispiel die Hochwassergefahrenkarten, die zeigen, wie hoch das Risiko einer Überschwemmung in einer Region sein könnte. Hier brauche es dringend ein Update für kleinere Flüsse, sagt Wolfram Geier vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gegenüber dem ARD-Magazin Monitor.
Was wir in der Tat brauchen, sind eben Risikokartierungen, Gefahrenkartierungen. Für die großen Flüsse haben wir das alles. Dort haben Sie entsprechende Karten, dort haben Sie die eingezeichneten Überflutungsgebiete. Aber wir haben das eben nicht verbindlich für die kleinen Flüsse, für die kleinen Fließgewässer.
Viele Todesopfer könnten durch solch verbindliche Risikokartierungen in Zukunft womöglich vermieden werden, sagt Geier. Bereits 2015 hat das BBK in einem Handbuch davor gewarnt, dass gerade kleinere Flüsse bei Starkregen immer häufiger urplötzlich zu reißenden Strömen werden, sodass leider auch immer öfter verletzte oder gar getötete Menschen als Opfer zu beklagen seien.
Nicht nur in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind vor 2 Wochen viele Menschen ums Leben gekommen durch die Flut, auch in Belgien mindestens 40 Menschen. Ähnlich wie bei uns gibt es auch dort eine Diskussion über mögliche Mängel im Warnsystem. Die Staatsanwaltschaft Lüttich hat sogar Ermittlungen aufgenommen. SWR1-Korrespondent Matthias Reiche, in welche Richtung?
Juristisch würde es wohl auf Anklagen wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen hinauslaufen. Also es geht darum, ob jemand durch mangelnde Vorsicht oder mangelnde Voraussicht für den Tod von Personen verantwortlich ist. Allein in der Provinz Lüttich hatte die Hochwasserkatastrophe 37 Menschenleben gefordert. Insgesamt kamen in der Wallonie 41 zu Tode. 2 Personen werden noch vermisst. Und es gibt hier eine heftige Debatte um mögliche Mängel im Warnsystem. So seien beispielsweise ohne jede Vorwarnung die Schleusen an einem überlasteten Damm nahe der deutschsprachigen Stadt Eupen geöffnet worden. Viele Menschen in den betroffenen Gemeinden hier glauben auch, dass man das Ausmaß der Katastrophe durch richtige Maßnahmen hätte eindämmen können. Und da ist es sicher ganz gut, dass jetzt die Ursachen der Katastrophe unabhängig untersucht werden. Es ist auch nicht das erste Mal, dass in einem Katastrophenfall so ein Untersuchungsrichter eingesetzt wird. Und das bedeutet auch nicht, dass es tatsächlich auch Leute gibt, die eine persönliche Verantwortung tragen.
Es ist eine bittere Ironie des Schicksals. Da hat es vor 2 Wochen in der Eifel so heftig geregnet wie noch nie und trotzdem herrscht Wassermangel. Sabine Lackner, die Vizepräsidentin des Technischen Hilfswerks, hat uns diese Woche in SWR1 erzählt, dass das THW schon bis Mitte der Woche 500.000 Kästen Wasser verteilt hat an die Bevölkerung, wenn man die Menge des aufbereiteten Wassers mal umrechnet. Trotzdem ist Trinkwasser immer noch knapp, wie SWR1-Reporter Josh Kochan berichtet.
Das ist ja heutzutage für alle gewahrt.
Irgendwas braucht man immer.
Bernd Hupperich steht in der Gemeinde Hönningen an einem der vielen 1500 Liter Fässer mit Wasser. Vor sich 2 Kanister und ein Eimer. Sein Haus in der Nachbargemeinde Ahrbrück wurde komplett überflutet. Solange wohnt er mit der Familie bei der Schwägerin und geht 3-mal am Tag zum Wasserholen. 100 Meter weiter am Dorfplatz holt gerade Alexander Reich sein Duschwasser ab.
Wir machen das Wasser warm, entweder am Herd oder mit dem Wasserkocher. Dann kommt das hier in die Kanister rein und dann so eine kleine 12-Volt-Pumpe. Und dann habe ich einen Schlauch, bis in die von der Badewanne in die Dusche gelegt. Und dann wird das aus dem Kanister, ja, so duschen wir halt, ne? Mit warmem Wasser. Fast wie normal. Nur halt mit viel mehr Aufwand vorher.
Am anderen Ortsende treffe ich Silvia. Sie war gerade bei ihrer Mutter in Adenau zum Haarewaschen.
Ich hatte mir jetzt eigentlich noch Urlaub genommen, aber ich habe meinen Chef quasi ja nicht wirklich angebettelt, aber ich wollte halt unbedingt zurück zur Arbeit, weil man dann das ist halt alles so komfortabel, ne? Wenn man einfach so auf die Toilette gehen kann, man sich nicht einfach mal so einen Kaffee machen kann, ohne vorher das Wasser abzukochen.
Denn durch das fehlende Trinkwasser gibt es logischerweise keine Toilettenspülung. Deshalb stehen überall im Ort mobile Toiletten. Die Bevölkerung nimmt es sehr sportlich. Einmal am Tag kommt die Bundeswehr und füllt das Wasser wieder auf. In Hönningen ist alles perfekt organisiert. Bürgermeister Jürgen Schwarzmann.
Wir haben einen eigenen Beauftragten für Wasser, Toiletten und Duschen. Der kümmert sich dann darum, dass die auch immer gefüllt sind. Diese Toilettenreinigung funktioniert ja nicht immer so ganz hundertprozentig. Das kennen wir ja von Rock am Ring. Aber ansonsten würde ich behaupten, die Leute nehmen das wirklich, wie du schon gesagt hast, sehr sportlich.
Weil in der Gemeinde selbst nur ein Viertel der Bevölkerung unmittelbar vom Hochwasser betroffen ist, hat man genug Kapazität, das Thema Trinkwasser selbst zu organisieren. Unten am A-Ufer wurde am vergangenen Wochenende ein 60 Meter tiefer Brunnen gebohrt. Bagger haben lange Gräben ausgehoben und heute Vormittag wurden die langen blauen Wasserrohre angeliefert.
Ja, die Trinkwasseraufbereitungsanlage wird jetzt aufgebaut. Wir brauchen noch ein Zelt dafür, die wird mit Heizung, wird eine längere Zeit ja stehen. Wenn es gut läuft, sind wir in einer Woche wieder an der Trinkwasserversorgung.
Diese Aussicht freut natürlich alle im Ort.
Also das ist so ein Gut, was man irgendwie doch nicht zu schätzen weiß, weil man es hat, aber wenn es nicht da ist, dann doch vermisst.
Das Hochwasser in Rheinland-Pfalz hat auch viele Unternehmen hart getroffen. Nach ersten Schätzungen der Kammern hat die Flutkatastrophe allein in der Region Trier bei Handwerk, Handel und Industrie einen Schaden von etwa 260 Millionen Euro verursacht. Und der womöglich wochen- oder monatelange Verdienstausfall vieler Menschen ist da noch gar nicht mit eingerechnet. Die Inhaberin eines Kosmetiksalons in Kordel im Kreis Trier-Saarburg hat deshalb nach dem Verlust ihres Geschäfts improvisiert, damit sie weiter Geld verdienen kann. Sie bedient ihre Kunden jetzt in der Garage und im Keller ihres Hauses, das ist vom Hochwasser zum Glück verschont geblieben. SWR1-Reporterin Eva Lambi-Schmidt hat die Kosmetikerin in Kordel besucht.
Das ist das besagte Garagentor.
Durch das Garagentor geht's rein, in den provisorischen Salon von Annette Roth in Kordel.
Ach, das ist ein Kunde, der kommt einen Gutschein kaufen. Hallo Leo, guten Tag.
Binnen einer Woche nach dem Hochwasser hat sie alles aufgebaut. Wände gestrichen, neue Möbel gekauft, den Rasenmäher in der Garage hinter Vorhängen versteckt und alles dekoriert. Fast wie im echten Laden. Annette Roth macht keine halben Sachen.
Deswegen habe ich auch zu meinem Freund gesagt, also wenn wir das im Keller machen, dann muss einiges passieren. Also da kann nicht irgendwas rumstehen, weil das passt dann für mich nicht.
Bis zu 3.000 Euro hat sie ausgegeben, um hier vorläufig weiterarbeiten zu können. Der Salon von Annette Roth, ihr Lebenswerk, ist durch das Hochwasser zerstört. Ein halbes Jahr soll es dauern, bis der Laden renoviert ist. Die Bilder der Verwüstung gehen ihr bis heute nicht aus dem Kopf.
Der Boden hat sich gehoben. Schränke, wirklich massive Schränke, die auf dem Boden gelegen haben, die umgefallen waren. Die komplette Ware auf dem Boden, alles ruiniert in meiner Kosmetikkabine. Ich habe noch versucht, meine Liege zu retten. Die haben wir noch im Laden irgendwie hochbuxiert auf eine Stufe, die einfach ein bisschen erhöht da steht. Und dann kam dann das Wasser von oben rein. Die hat auch komplett oben im Wasser gestanden. Also die totale Verwüstung, das kann man sich wirklich nicht vorstellen.
So geht es vielen Unternehmern in der Region Trier. Nach Angaben der Kammern sind in der Region Trier mehr als 800 Betriebe in Industrie, Handwerk und Handel betroffen. Jan Klockauer von der Industrie- und Handelskammer Trier fordert über die Soforthilfen hinaus weitere Zuschüsse und ein Konzept, um den betroffenen Unternehmen zu helfen.
Wir haben nicht nur direkte Schäden durch die Flut, sondern natürlich jetzt auch noch mittelbar durch die Betriebsunterbrechungen, die teilweise immer noch andauern.
wieder arbeiten können, auch wenn vieles noch ungewiss ist, für Annette Roth auch Ablenkung und emotional die beste Art der Soforthilfe.
Ich sehe das ja hier, die Leute kommen hier rein und sagen, Mensch, Wahnsinn, was ihr geleistet habt. Und das ist einfach, das bestätigt einen und ich denke, alle Leute sollten das auch so machen. Einfach vorwärts und nach vorne blicken, anders geht es in so einer Situation, glaube ich, gar nicht.
Thema heute, täglich von Montag bis Freitag in SWR1 Rheinland-Pfalz.